D-Radio Wissen. Update. Einige der nackten Statuen in Rom trugen heute Pappkartons. Nicht aus Restaurierungsgründen, sondern weil der iranische Präsident Hassan Rouhani zu Besuch war. Und da wollte man Rücksicht auf seinen Glauben nehmen, hieß es. Rouhani war aber auch nicht wegen der Kunst in Rom, sondern vor allem wegen der Wirtschaft. Die Europatour des iranischen Präsidenten ist das Top-Thema heute im Update. Ich bin Anna Kohn.
Update. Da der Iran seine Zusagen eingehalten hat, werden multinationale und nationale Wirtschafts- und Finanzsanktionen im Zusammenhang mit Irans Atomprogramm aufgehoben.
Gab EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vor knapp einer Woche bekannt. Und damit war der Iran zurück auf der internationalen politischen Bühne. In Rom hat der iranische Präsident Hassan Rouhani gestern den italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi getroffen. Mit dabei mehrere iranische Minister und eine Wirtschaftsdelegation. Die schloss in Rom auch direkt die ersten Verträge ab über Kooperationen bei Öl-, Gas- und Hochgeschwindigkeitszügen. Laut Medien im Umfang von 17 Milliarden Euro. Die kann der Iran auch dringend gebrauchen, denn die Wirtschaft im Land schwächelt, sagt Präsident Rouhani.
Die iranische Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem mangelhaften und strukturell kranken Wesen entwickelt.
Das könnte sich nach dem Ende der Sanktionen eigentlich ändern, denn der Iran hat riesige Öl- und Gasvorkommen, die noch nicht erschlossen sind. Aber weil der Ölpreis so niedrig ist, leidet die iranische Wirtschaft. Und dazu kommt, dass Saudi-Arabien Erdöl überproduziert, um Iran nicht zu mächtig werden zu lassen im Nahen und Mittleren Osten. Die Situation in der Region war heute auch Thema bei Rouhanis Audienz bei Papst Franziskus in Rom. Dabei sprachen die beiden über die wichtige Rolle, die der Iran dabei spielen könnte, die Gewalt in der Region zu beenden. Ein heikles Thema sparten die beiden aber aus, die Menschenrechte im Iran. Denn um die steht es schlecht, sagt der UN-Sonderberichterstatter für den Iran, Ahmed Shahid.
Trotz positiver Anstrengungen durch Präsident Rouhani und seine Regierung bleibt die Lage der Menschenrechte schlimm.
Gerade heute kam ein Bericht von Amnesty International heraus, der besagt, dass in der Islamischen Republik Kinderrechte, Zitat, schändlich missachtet werden. In den letzten 10 Jahren sind laut dem Bericht im Iran mehr als 70 Jugendliche hingerichtet worden. Und viele weitere warten in den Todeszellen auf ihre Hinrichtung. Sie alle waren zum Tatzeitpunkt jünger als 18 Jahre. Iran ist eines der Länder mit den meisten Hinrichtungen. Der Menschenrechtsbeauftragte der iranischen Regierung empörte sich trotzdem über die damaligen Vorwürfe von Seiten des UN-Beauftragten.
Er verunglimpft die Grundsätze unserer Religion. Er hält die Blutrache für etwas Unmenschliches. Er prangert die Zahl der Hinrichtungen im Iran an. Sie müssen uns doch dankbar dafür sein, dass wir so viele hinrichten. 80% der Gehängten sind doch Drogenhändler.
Aber nicht nur Hinrichtungen, auch die Verfolgung von Journalisten oder die Einschränkung von Frauenrechten sind problematisch im Iran.
Die schlechte Lage der Menschenrechte ist großteils auf ein zutiefst fehlerhaftes Justizsystem zurückzuführen, das sowohl internationale Standards wie auch nationale Gesetze verletzt, die Angeklagten faire Chancen geben sollten, Anschuldigungen zu begegnen und die Sicherheit und die Menschenwürde garantieren sollen.
Der neue Amnesty-Bericht allerdings wird wohl auch bei Hassan Rouhanis Besuch in Frankreich nicht auf der Tagesordnung stehen. Heute Abend reist Rouhani von Italien weiter nach Paris. Dort wird er Präsident François Hollande treffen und Verträge zum Kauf von 114 Airbus-Flugzeugen unterzeichnen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran sehen viele Menschen kritisch. Hofer Andreas meint auf tagesschau.de, nichts Neues. Wenn es ums Geld geht, gibt's für Politiker keine Moral. Ob in Staaten Menschen geköpft oder gehängt werden, auch Kinder, ist Nebensache. User Xam findet die Aufregung über den Amnesty-Bericht scheinheilig und schreibt, Deutschland zeigt mit dem Finger auf den Iran und macht gleichzeitig dicke Geschäfte mit Saudi-Arabien und Co. Im Übrigen wurde zwischen 1990 und 2014 in den USA über mindestens 19 Jugendliche die Todesstrafe verhängt. User Der Spanier ärgert sich. Man kann schon von Speichelleckerei reden, wenn alle Länder um Aufträge aus dem Iran buhlen. Und all die Jahre vorher wollte kein Land was mit dem Iran zu tun haben. Erich78 meint, ein Unrecht macht das andere natürlich nicht besser, aber ich finde es schon beinahe geschmacklos, wenn ein Land, das jahrzehntelang Sanktionen erdulden musste, nun endlich wieder, hoffentlich auch zum Wohle seiner Einwohner, seinen Geschäften nachgehen darf und dann auf die Anzahl der Todeskandidaten reduziert wird. Und User Goyakla schreibt, allen Staatschefs, die Rouhani empfangen, steht es frei, ihn um einen Einsatz dafür zu bitten, die Todesstrafe im Iran abzuschaffen. Dies sollte höflich, aber an vorderster Stelle bei den Pressekonferenzen und in den Kommuniqués erfolgen. Das würde neben dem sicher den Iranern zu gönnenden wirtschaftlichen Aufschwung Rouhani und vielen anderen Iranern helfen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Truppe ist es leid. Es fehlt zu viel,
sagt der SPD-Abgeordnete Hans-Peter Bartels. Und er meint, die Bundeswehr. Bartels hat gerade seinen ersten jährlichen Wehrbericht herausgebracht und der sieht nicht gut aus. Es fehlt an Personal in der Bundeswehr, aber vor allem auch an Material, sagt Bartels. Und das hat Folgen.
Wenn Ausbildung und Übung nicht stattfinden können, weil etwa Fahrzeuge, Waffen und Nachtsichtbrillen an andere Verbände ausgeliehen sind oder wenn gerade wieder nur 2 von 20 Hubschraubern klar sind, dann leidet die Motivation.
Und im schlimmsten Fall gefährden diese Missstände auch Leib und Leben im Einsatz. Kurz nachdem Bartels seinen Wehrbericht veröffentlicht hatte, gab Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen übrigens bekannt, dass sie ein ziemlich teures Sanierungsprogramm plant. 130 Milliarden Euro will sie in den nächsten 15 Jahren in die Bundeswehr stecken. Knapp 11 Jahre ist es her, dass die Deutsch-Türkin Hatun Sürücü in Berlin umgebracht wurde. Heute standen in Istanbul 2 ihrer Brüder vor Gericht. Sie sollen ihren jüngeren Bruder dazu angestiftet haben, Sürücü 2005 zu erschießen, weil sie ihren westlichen Lebensstil ablehnten. Der jüngere Bruder berichtete im ARD-Film Verlorene Ehre.
Dann hat sie irgendwann einen Satz rausgehauen, was ungefähr den Sinn hatte. Ich schlafe mit jedem, den ich will. Es geht dich nichts an. Und da habe ich einfach nicht mehr nachgedacht. Ich habe ausgeschaltet.
Der Bruder, der Sürücü erschoss, wurde zu einer Haftstrafe verurteilt und inzwischen in die Türkei abgeschoben. Die beiden älteren Brüder wurden zunächst aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Sie setzten sich in die Türkei ab, wo sie jetzt vor Gericht stehen. Heute wurde der Prozess auf Ende April vertagt. Das dänische Parlament hat heute ein neues Asylrecht beschlossen. Das neue Gesetz sieht vor, dass Flüchtlinge ihren Aufenthalt in Dänemark mitfinanzieren. Das heißt, dass sie Wertgegenstände und Bargeld über 10.000 Kronen, also etwa 1.300 Euro, abgeben müssen. Schmuck mit persönlichem Wert, also zum Beispiel Eheringe, dürfen sie aber behalten. Außerdem soll es länger dauern, bis Flüchtlinge ihre Familien nachholen können. Die dänische Integrationsministerin Inger Støjberg hat das Gesetz verteidigt.
Es ist doch schon lange so, dass man im Prinzip Leistungen selbst zahlen muss, auch in einem Asylcenter. Und es ist auch schon so, dass man Wertgegenstände konfiszieren darf. Aber das beides wurde nie kombiniert. Ich finde es richtig und angemessen, dass wir die Prinzipien, nach denen wir in Dänemark leben, jetzt auch mal durchsetzen.
Das Ziel des neuen dänischen Asylrechts ist jedenfalls klar. Dänemark soll nicht mehr attraktiv sein für Flüchtlinge. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk und der Europarat haben die dänischen Pläne schon vorher kritisiert. Sie bezweifeln, dass das Gesetz konform mit den Menschenrechten ist. Allerdings ist Dänemark nicht allein mit seinem umstrittenen Schmuckgesetz. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann müssen Flüchtlinge in Bayern schon Bargeld und Gegenstände abgeben, die mehr als 750 Euro wert sind.
Was noch wichtig wird.
Morgen Abend spielt die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer bei der Handball-EM in Polen gegen Dänemark. Bei dem Spiel geht es um den Einzug ins Halbfinale der EM. Die Dänen gelten als Favoriten des Turniers und die deutsche Mannschaft muss leider ohne Kapitän Steffen Weinhold auskommen, der sich verletzt hat. Los geht's um 18 Uhr, die ARD überträgt.
Und sonst in der Welt?
Der Satz hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die US-Regierung glaubt schon seit vielen, vielen Jahren, dass Putin korrupt ist. Gesagt hat das ein hoher Beamter des US-Finanzministeriums in einer Reportage der BBC. Es ist wohl der direkteste Vorwurf dieser Art aus der US-Regierung. Weiter meinte der Finanzbeamte, Putin habe seine Freunde und Verbündete mit staatlichen Mitteln reich gemacht. Der russische Präsident habe außerdem langjährige Erfahrungen damit, sein eigenes Vermögen zu verschleiern. Die russische Regierung nennt die Aussage eine Lüge. Ein Sprecher des Kreml forderte vom US-Finanzministerium Beweise für Putins angebliche Korruption. Ein Geheimbericht der CIA schätzt Putins Vermögen auf 40 Milliarden Dollar. Putin selbst gibt sein Jahresgehalt mit etwa 110.000 Dollar an.
Chinas Gefängnisse haben auf einen Schlag 31.000 Häftlinge weniger. Vor allem Minderjährige, sehr alte und kranke Gefangene wurden in einer Amnestie von Staatschef Xi Jinping freigelassen. Auch Veteranen, die im Zweiten Weltkrieg oder im chinesischen Bürgerkrieg gekämpft hatten, waren dabei. Sie alle wurden schon Ende letzten Jahres entlassen. Wie viele es genau waren, wurde aber erst jetzt mitgeteilt. Politische Häftlinge durften nicht freigelassen werden. Größere Amnestien sind in China eine Seltenheit. In den letzten 60 Jahren gab es erst 8. Experten vermuten, dass die chinesische Regierung vor allem Kosten für die Betreuung der Häftlinge sparen will. Wegen einer ungewöhnlichen Aktion auf Twitter gibt es Ärger für die Polizei in der britischen Stadt Coventry. Sie hat Fotos von Beamten hochgeladen, die in fremden Privatwohnungen posieren. Sie waren dort problemlos reingekommen, weil viele Briten ihre Wohnungen nicht absperren. Nach Angaben der Polizei von Coventry sollen die Fake-Einbrüche die Besitzer aufschrecken und zu mehr Vorsicht erziehen. Demnach ist ein Viertel der Häuser und Wohnungen in der Stadt nicht abgeschlossen und damit ein leichtes Ziel für Kriminelle. Die Erziehungsmaßnahme finden nicht alle gut. Viele Wohnungsbesitzer sagen, die Polizei verstößt gegen das Gesetz, wenn sie unangekündigt Wohnungen betritt.
Wissensnachrichten. Müll trennen, ja, machen wir. Aber Coffee to go aus Plastikbechern trinken, machen wir auch. Also, wie wichtig ist uns eigentlich die Umwelt? Das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium haben das in einer Studie abgefragt. Und da zeigt sich, für Menschen zwischen 14 und 25 ist die Umwelt nicht so wichtig wie für die Älteren. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten, wie kommt das?
Ja, so genau wissen die Forscher das nicht. Sie hatten sich nur über eine Sache gewundert. Sie haben nämlich allen die Frage gestellt, ist dir eine intakte Umwelt wichtig und die Möglichkeit, die Natur zu genießen? Im gesamten Schnitt sagten da 30% der Befragten ja. Bei den 14- bis 25-Jährigen waren es nur etwa 20%, also nur jeder Fünfte statt jeder Dritte. Und warum das so ist, dazu gibt es dann mehrere Vermutungen.
Woran könnte es denn liegen?
Ja, die Forscher sagen, dass Jüngeren vor allem das Hier und Jetzt wichtig ist und die Selbstverwirklichung, also nach dem Motto, ich will ein neues Handy und coole Klamotten, aber viel Geld kann und will ich dafür nicht ausgeben.
Gut, das wundert mich jetzt bei Teenagern nicht so sehr, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass das so ab 20 besser wird.
Tja, diese Altersgruppen sind leider nicht nochmal aufgeteilt, aber es gibt definitiv Trends, die gut für die Umwelt sind. Secondhand kaufen zum Beispiel oder Sharing, also Sachen mieten, tauschen oder leihen und vegetarisch oder vegan leben hat auch einen guten Ruf unter den Jüngeren. Also es ist nicht alles schlecht, nur im Vergleich, also wenn man die Leute direkt fragt, wie wichtig ist euch Umwelt, wie wichtig sind Familie und Freunde, wie wichtig ist Selbstverwirklichung, da kommt die Umwelt eben hinten.
Gut, das nächste Thema passt auch ganz gut dazu. Es geht nämlich weiter um die Umwelt. Genauer gesagt darum, wie viel Stickstoff so um uns rum ist und wie viel wir davon zu viel produzieren.
Ja, Forscher der Uni Sydney haben unseren persönlichen Fußabdruck bestimmt, also wie viel Stickstoff pro Person pro Jahr produziert wird. Da geht es nicht um Stickstoff allgemein, der ist ja an sich ein natürlicher Stoff und kommt überall vor, sondern es geht um Stickstoff, wenn er bestimmte Verbindungen eingeht. Das entsteht zum Beispiel durch Landwirtschaft, durch Verkehr und durch Industrie. Und das führt unter anderem dazu, dass Boden überdüngt wird oder dass die Luft zum Atmen schädlich wird.
Okay, und wie ist unser Fußabdruck?
Also für uns in Deutschland gilt, pro Person werden etwa 45 Kilogramm problematischer Stickstoff pro Jahr produziert. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 27 Kilo.
Klingt ziemlich schlecht.
Ja, und eigentlich ist er noch viel schlechter. Die Studie hat nämlich auch ergeben, dass wir das Problem noch in andere Länder auslagern. Wir importieren nämlich ziemlich viel aus anderen Ländern. Und um diese Dinge herzustellen, die wir dann nutzen, entsteht auch schädlicher Stickstoff. Also wir produzieren zum einen selbst viel und zum anderen lassen wir auch andere viel produzieren.
Okay, das klingt alles nicht so gut. Was auch überhaupt nicht gut ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist Liebeskummer. Aber wie genau wir Liebeskummer empfinden, das ist tatsächlich Typsache, richtig?
Ja, Psychologen von der Uni Stanford unterscheiden da zwischen verschiedenen Typen. Sie sagen, es gibt Menschen, die haben ein sehr starres Bild von ihrer Persönlichkeit und es gibt Menschen, die sind flexibler. Also die einen sagen, ich bleibe, wie ich bin. Die anderen sagen, ich verändere mich, je nachdem, was ich so erlebe. Und die, die das mit dem Verändern sagen, die leiden bei Trennungen nicht so stark. Menschen, deren Selbstbild eher starr ist, die sich nicht verändern wollen, die leiden mehr.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Die Forscher sagen, wenn du ein eher starres Selbstbild hast, also dich nicht verändern willst, dann trifft dich eine Trennung stärker, weil du das Gefühl hast, du wurdest verlassen, weil du bist, wie du bist. Und dann hast du auch größere Angst vor der nächsten Beziehung. Wenn du so ein Typ bist, der denkt, ach, ich verändere mich auch, je nachdem, was mir so passiert im Leben, dann siehst du eine Trennung eher als was dich zwar prägt, aber vielleicht auch weiterbringt und du lernst auch mehr aus einer Trennung.
Okay, jetzt können wir uns alle mal überlegen, zu welchem Typ wir gehören. Aber erstmal danke für die Infos, Ann-Kathrin.
Wetter.
Der Abend ist fast überall in Deutschland stark bewölkt. Hier und da fällt auch ein bisschen Regen. Der breitet sich in der Nacht im Norden und in der Mitte Deutschland aus. Die Temperaturen sinken auf 9 bis minus 2 Grad. Morgen regnet es an vielen Orten. In der Südosthälfte ist es aber ziemlich trocken und die Sonne scheint auch mal. Es wird 7 bis 15 Grad warm.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.